Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die heutige Predigt kommt aus dem 2. Mose Kapitel 1 und ich werde das ganze Kapitel lesen. Also ihr könnt mit mir zum 2. Mose Kapitel 1 aufschlagen. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda. Issachar, Zebulon und Benjamin. Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und desto mehr breitete es sich aus, so dass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit am Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so töte ihn. Ist es aber eine Tochter, so lass sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lässt? Da antwortete die Hebammen dem Pharao: Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber mehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinen ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in dem bekannten Musical Paul Schneider, kein Märchen, vorgetragen von den Mengers, gibt es ein sehr bekanntes Lied, dem Ziele zu. Das wird heutzutage weit verbreitet und in viele Gemeinden gesungen. Und ich möchte euch kurz die erste Strophe vorlesen. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land, haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind Pilger, folgen ihm, der uns Heimat versprach und uns Hoffnung gegeben hat. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land, haben hier keine bleibende Stadt. Das ist eins zu eins das, was uns Hebräer 11 über die Glaubenshelden des Alten Testaments sagt. Da steht nämlich geschrieben in Vers 13, Kapitel 11, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es von Ferne gesehen und begrüßt und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und weiter in Vers 16 heißt es, sie trachten nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Und dann in Kapitel 13, Vers 14, lesen wir eine direkte Aussage über uns. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch dieses Lied von dem Mängers, falls ihr es kennt und bereits schon mitgesungen habt, bekennen wir ja genau das, was Hebräer 11 von uns sagt. Unsere eigentliche Heimat ist nicht hier auf Erden, auf dieser Erde. Wir warten auf etwas viel Besseres. Wir warten auf die neue Erde. Wir warten auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird, an den Tag, an dem wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wir warten auf eine Welt ohne Sünde, ohne Leid, ohne Tod, ohne Tränen. Eine Welt, in der wir Gott für immer anbeten werden, in vollkommener Gemeinschaft mit ihm. Aber in diesem Moment sind wir Pilger. Wir sind Fremde hier auf dieser Welt. Und genau hier stellt sich eine sehr wichtige Frage, die sich jeder von uns hier stellen muss, wenn er dieses Lied singt oder die Verse aus Hebräer 11 liest. Was machen wir bis dahin? Wie leben wir als Fremdlinge hier in dieser Welt? Sollen wir uns völlig von der Welt abschotten, so wie es manche Gemeinden machen oder manche Gruppen wie die Amischen? Oder sollen wir uns einfach der Welt anpassen, mitmachen in all dem, was sie mitmacht, genießen alles, was zu genießen gibt? Hauptsache, wir gehen sonntags in die Gemeinde und nennen uns Christen. Oder gibt es einen anderen Weg? Wie sollen wir diese Zwischenzeit überbrücken? Und genau diese Frage beantwortet uns heute unser Predigtabschnitt. Das zweite Buch Mose ist nämlich eine Weiterführung der Geschichte, die wir bereits im ersten Buch Mose lesen. Und das sehen wir daran, dass der erste Wort dieses Buches mit und anfängt. Vers 1, und dies sind die Namen der Söhne Israels. Das zweite Buch Mose erzählt die Geschichte aus dem ersten Buch Mose einfach nahtlos weiter. Und was lesen wir am Ende vom ersten Buch Mose? Am Ende vom ersten Mose lesen wir von Josef, der in seinem Sterbebett liegt. Und kurz davor, bevor er stirbt, lässt er seine Brüder zu sich rufen und schwören einen Eid ablegen. 1. Mose 50, Vers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Hier in 2. Mose Kapitel 1 sind jetzt Jahrhunderte vergangen. Und das Volk, das ursprünglich 70 Seelen stark war, als es nach Ägypten kam, ist jetzt zu einem riesigen Volk gewachsen. Pharao sagt selber in Vers 9, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Aber sie waren trotzdem Fremdlinge in einem Land, was nicht ihre Heimat war. Josef war schon längst tot, aber wie er wussten diese Menschen, Ägypten ist nicht unsere Heimat. Es ist nicht das verheißene Land, welches Gott uns und unsere Vorvätern versprochen hat. Wir leben ebenfalls laut Hebräer in einer fremden Welt und teilen die gleiche Hoffnung, die Israel damals hatte. Und wir wollen heute von ihrer Geschichte lernen, wie wir ebenfalls in unserer Fremdlingschaft leben sollen. Und deshalb lautet das Thema dieser Predigt, wie du als Fremdling in dieser Welt leben sollst. Und wir wollen drei Aspekte dieses Lebens genauer anschauen. Erstens, erfülle den Auftrag Gottes. Zweitens, erwarte für Gott zu leiden. Und drittens, ergreife die Verheißungen Gottes. Drei Aspekte. Erfülle den Auftrag Gottes, erwarte für Gott zu leiden und ergreife die Verheißungen Gottes. Also beginnen wir mit dem ersten Aspekt. Die ersten paar Verse in unserem Abschnitt erzählen uns, dass die Kinder Israels nach Ägypten kamen. Und da wird ganz genau aufgeschrieben, wer und wie groß das Volk war. Dann wird in Vers 6 die Information gegeben, dass Josef, seine Brüder und die ganze Generation starben. Und dann in Vers 7 kommt der erstaunliche Wechsel, dass die Kinder Israels sich mehrten. Aber hier wird nicht nur davon erzählt, dass die Hebräer Kinder bekamen und das Volk größer wurde, während sie in Ägypten waren, sondern Mose beschreibt diese Vermehrung grammatikalisch so, dass sie dem Vers aus 1. Mose 1, 28 extrem ähnelt. Und vielleicht habt ihr das auch schon beim Lesen gemerkt. In 1. Mose 1, 28 segnet Gott die Menschen und sagt ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. In Vers 7 lesen wir, die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Fruchtbar, mehrten und voll wurde. Diese Beschreibung ist nicht einfach zufällig, sondern gibt deutliche Hinweise, dass die Israeliten sich nicht einfach normal vermehrten, sondern diesen Auftrag von 1. Mose erfüllten. Wenn wir weiter in Vers 15 bis 19 lesen, bekommen wir ein konkretes Beispiel von zwei Frauen, die diesen Auftrag von 1. Mose erfüllen. Pharao merkt, dass trotz seiner Bemühungen das Volk immer noch weiter wächst. Er hat ja versucht, sie als Sklaven zu zwingen, aber das Volk wächst umso mehr. Dann ruft er zwei Hebammen zu sich und gibt ihnen den Befehl, alle männliche Babys bei der Geburt der Hebräer zu töten. Aber wir lesen, dass Schifra und Pua, die zwei Hebammen, Pharao nicht gehorchten, sondern Gott mehr fürchteten und ließen die männlichen Babys am Leben. Sifra und Pua, zwei Hebammen, die von Pharao den Auftrag bekamen, die Vermehrung von Gottes Volk einzudämmen, ja eigentlich das Volk auszulöschen, indem alle männlichen Neugeborenen ermordet werden, sind dem Pharao nicht gehorsam. Im Angesicht des mächtigsten Mannes des damaligen Welt bleiben diese zwei Hebammen Gott treu. Sie gehen Gottes Auftrag nach, indem sie den männlichen Kindern am Leben lassen. Selbst dann, wenn es ihnen in eine sehr schwierige Situation bringt, sodass sie den Pharao anlügen müssen. Sie sorgen dafür, dass das Volk sich weiterhin mehren kann, dass sie weiterhin Gottes Auftrag ausführen. Und man könnte jetzt darüber streiten, ob die Antwort der Hebammen Pharao gegenüber in Vers 19 Sünde wäre. Ob sie gelogen haben und ob das richtig wäre. Und es gibt sicherlich sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich möchte nur ganz kurz drei Gründe nennen, warum ich davon überzeugt bin, dass es keine Sünde war. Erstens sehen wir, dass die Hebammen einen höheren Gebot folgen. Gott hat geboten, dass das Leben heilig ist. Und Pharao zu gehorchen würde bedeuten, dieses Gebot Gottes zu brechen. Zweitens sehen wir, dass die Motivation der Hebammen die treue Nachfolge Gottes war. Sie fürchteten Gott mehr als Pharao. Und drittens sehen wir in Vers 21, dass Gott diese Handlung der Hebammen belohnt und sie segnet, indem er ihnen Familien gibt. Aber unabhängig davon, ob du dies als Sünde siehst oder nicht, was hier in der Geschichte von den Hebammen zentral ist, ist, dass die Hebammen Gott fürchten und versuchten, seinem Auftrag nachzugehen. Gottes Auftrag zu erfüllen. Und in Vers 20 lesen wir, welche Auswirkungen dieser Gehorsam hatte. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber mehrte sich und nahm gewaltig zu. Zwei Hebammen, die alles aufs Risiko setzen, ja ihr Leben aufs Spiel setzen, bleiben Gott treu, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Um das Gute, das Leben zu erhalten und zu gedeihen zu lassen. Und Gottes Volk zu vermehren. Viele Menschen sehen den Islam hier im Westen als Bedrohung. Und einer der Hauptgründe ist nicht nur die Einwanderung, sondern die Tatsache, dass sie mehr Kinder bekommen als der Rest der Bevölkerung. Das wäre ein heutiges Beispiel dafür, dass die Befürchtungen des Pharaos nicht einfach aus der Luft gegriffen sind. Denn es ist offensichtlich, dass sich ein Land ändert, wenn eine Einwanderungsgruppe im Vergleich zu einheimischer Bevölkerung immer größer wird. Muslime bekommen Kinder, erziehen sie in ihre Religion. Sie bekommen wiederum Kinder und führen diese Erziehung fort. Diese Kinder gehen dann in die Schulen, Universitäten, auf den Arbeitsmarkt, in die Wissenschaft und Politik. Und dann hast du plötzlich eine Gesellschaft, die sich radikal verändert hat. Menschen beten Allah an auf der Straße. Frauen tragen Burkas. Die Politik legt andere Werte fest. Die Scharia wird gefordert. Der Auftrag, sich zu vermehren. Von 1. Mose 1, 28 gilt im Neuen Testament immer noch. Und er gilt auch uns hier jetzt. Allerdings wird er erweitert und der Schwerpunkt wird gewissermaßen verschoben. Es geht nicht mehr nur darum, biologisch sich zu vermehren, sondern es geht jetzt auch darum, sich geistlich zu vermehren. Mission und Evangelisation wird mehr in den Mittelpunkt gerückt. Was im Alten Bund am Rande war, rückt sich jetzt weiter in die Mitte. Der wohl bekannteste Vers im Neuen Testament, der uns den gleichen Auftrag auch auferlegt, ist Matthäus 28, 19 bis 20. Das kennen wir fast alle. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Aber auch in 1. Korinther 4 sehen wir Ähnliches, vielleicht sogar noch enger mit der Vermehrung verbunden wie Matthäus. In 1. Korinther 4, 14 bis 15 lesen wir von Paulus, einem unverheirateten, kinderlosen Mann, der aber Kinder in Christus Jesus gezeugt hat durch das Evangelium. Und dann in Vers 16 befiehlt er ihnen, werdet meine Nachahmer. Wir haben ebenfalls den Auftrag, in geistliche Kinder zu investieren. Wir haben den Auftrag. Aber machen wir das? Oder warten wir erst, diesen Auftrag in unsere eigentliche Heimat zu erfüllen? Erfüllen wir diesen Auftrag, den Gott uns geboten hat? Israel wartete nicht. Die Hebammen warteten nicht. Als Fremdlinge in dieser Welt solltest du Gottes Auftrag erfüllen. Du sollst Gottes Herrlichkeit verbreiten und die Welt mit wahren Gottesanbetern füllen. Solche wie in Johannes 4, Menschen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das können wir auf viele unterschiedliche Weisen tun. Das effektivste Weg ist, indem wir Kinder bekommen und sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen. Diese Kinder in der Wahrheit erziehen, sodass sie in den Schulen, die Universitäten, auf der Arbeit, in der Politik und Wissenschaft von Gott zeugen und sein Reich da verbreiten. Und wenn du keine Kinder bekommen kannst, oder wenn du alleinstehend bist oder noch zu jung, dann kannst du dir die Hebammen zum Vorbild nehmen. Gott gab ihnen erst nach ihrem Dienst Familien. Aber auch als sie noch keine hatten, waren sie anderen Familien eine Hilfe. Oder nimm Paulus, der ebenfalls ohne eigene Kinder Kinder im Glauben zeugte, indem er das Evangelium verkündigte, überall, wo er sich befand. Das ist dein Auftrag hier als Fremdling. Selbst wenn dich das viel kosten kann und du gezwungen wirst, wie die Hebammen, dein Leben auf dem Spiel zu setzen, selbst wenn das Ungehorsam gegenüber die weltlichen Obrigkeiten bedeutet, selbst wenn es bedeutet, zu leiden, sollst du Gottes Auftrag erfüllen. Und somit kommen wir zu unserem zweiten Aspekt: Erwarte für Gott zu leiden. Wir haben gesehen, dass Gott einen Auftrag gab. Er möchte, dass sein Reich sich mehrt. Er möchte, dass seine Herrlichkeit verbreitet wird. Er möchte, dass die Erde voll ist von wahren Anbetern, die in inniger Gemeinschaft mit ihm stehen. Und wir haben gesehen, dass Israel beginnt, diesen Auftrag zu erfüllen. Sie mehren sich und das Land wird voll von ihnen, mit ihnen. Doch wir lesen auch, dass ihr Gehorsam Widerstand mit sich bringt. In den Versen 8 bis 11 lesen wir, dass Pharao, weil die Israeliten so groß wurden, überlegt, wie er dies verhindern kann. Und er kommt auf die scheinbar grandiose Idee, sie zu versklaven und sie zu harter Arbeit zu zwingen. Aber dann lesen wir in Vers 12, dass dies nicht genügt. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Dann steigt der Druck noch mehr und Pharao wendet sich an die Hebammen. Aber wie wir bereits gesehen haben, sind sie ihm nicht gehorsam. Und in Vers 20 wächst das Volk weiter. Das Volk aber mehrte sich und nahm gewaltig zu. Und dann kommt dieser Druck zu seinem Höhepunkt. In Vers 22 gibt Pharao seinem Volk den Freibrief, ja sogar den Befehl, alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil zu werfen. Und ich will nicht wissen, wie gern die Ägypter dies taten, aber es musste eine sehr, sehr dunkle Zeit gewesen sein. Die Söhne wurden von ihren Müttern entrissen und in den Nil geworfen. Hilflose Kinder ertrinken, während die Eltern schwach und hilflos am Ufer stehen und zugucken mussten. Aber wenn ich das lese, macht mich das so wütend, so grausam, wie es damals war. Alles, was sie taten, war Gott gehorsam zu sein und sie bekommen so einen Widerstand. Aber das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Seit dem Sündenfall ist uns dieser Widerstand verheißen. In 1. Mose 3,15 lesen wir, dass es Feindschaft geben wird zwischen dem Samen der Frau und dem des Teufels. Und der Teufel versucht seit Beginn, den Auftrag Gottes zu verhindern. Zuerst durch die große Lüge und Verführung von Adam und Eva. Dann bei Kain, als er Abel ermordete. Oder bei der rätselhaften Vermischung der Gottessöhne und die Töchter des Menschen. Dann bei Noah, der von seinen Zeitgenossen verspottet wurde. Und bei Lot in Sodom und Gomorra. Und immer wieder sehen wir im Alten Testament diese Feindschaft zwischen denen, die Gott gehorchen, und denen, die ihm nicht gehorchen. Gott treu zu folgen, seinen Auftrag zu erfüllen, bringt Widerstand. In Ägypten wurden die Menschen versklavt, ihre Kinder ermordet, weil sie den Auftrag erfüllten. Ja, Jesus sagt selbst in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und Paulus bezeugt das in 2. Timotheus 3, 12, wenn er sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Gottes Auftrag zu erfüllen bringt Widerstand mit sich. Vielleicht habt ihr von dem Stay-Café in Leipzig gehört. Ein Café, das von der Seal Church in Leipzig betrieben wird und nach 6 Jahren wieder geschlossen werden musste. Seit seiner Eröffnung in 2023 wurde es 26 Mal angegriffen. Eingeschlagene Scheiben, Farbenangriffe, Exkremente und auch 2 Mal ein Eingriff mit Buttersäure. Dabei sagt das Nachrichtenportal Welt.de, dass es kaum ersichtlich war, dass hinter diesem Café eine Freikirche steht. Keine Bibelverse an den Wänden, keine christliche Musik, keine öffentliche Mission. Das Ziel, sagt Pastor René Wagner, sollte sein, einen neutralen Begegnungsort zu schaffen. Nicht einen Raum, in dem Jesus an der Wand steht. Und trotzdem wird diese christliche Einrichtung von mutmaßlich Linksextremen angegriffen. Wie viel mehr, wenn wir dafür einstehen, dass Homosexualität Sünde ist? Wie viel mehr, wenn wir dafür einstehen, dass Abtreibung Mord ist? Sex vor der Ehe unmoralisch, dass Jesus der einzige Weg zum Himmel ist? Dass Menschen, die Gott nicht kennen, für ewig ihm getrennt sein werden? Wenn wir unsere Kinder in die Wahrheit erziehen, uns bei der Arbeit als Christen zu erkennen geben oder in der Universität bzw. Schule für den christlichen Glauben einstehen, wie viel mehr Widerstand werden wir erleben? Gerade dort, wo Wachstum geschieht, ist der Teufel oft am aktivsten. Gerade dort, wo wir diesen Auftrag Gottes erfüllen wollen, versucht der Teufel alles Mögliche, dies zu verhindern. Wenn du Gottes Auftrag treu in dieser Welt ausführst, wirst du Widerstand erfahren. Aber was hilft es, wenn du erwartest, dass Widerstand kommen wird? Wenn du es dir bewusst machst, dass es zum Leben gehört? Was hilft es dir, zu erwarten, für Gott zu leiden? Bei der Invasion von Normandie zum Beispiel war der Sieg nur möglich, weil die Alliierten sich bewusst waren, was es sie kosten würde. Schon am ersten Tag fielen rund 4.400 Männer, 4.500 an einem einzigen Tag und noch 1.000 weitere Verletzte. Wenn sie das nicht eingerechnet hätten, wären die Moral und die Hoffnung auf den Sieg bereits am Tag 1 gescheitert. Aber wie wir wissen, ein paar Wochen später sehen wir, dass es sich doch gelohnt hat. Wenn wir nicht damit rechnen, für Gott zu leiden, wenn wir den Widerstand des Teufels und der Welt nicht erwarten, kann es dazu führen, dass wir sehr schnell aufgeben, Gottes Auftrag zu erfüllen. Wir könnten mutlos werden und alle Hoffnung aufgeben und die weiße Flagge hissen. Deshalb Gemeinde Gottes. Deshalb sollst du als Fremdling in dieser Welt erwarten, für Gott zu leiden. Aber die Erwartung allein reicht nicht aus, um standzuhalten. Denn es braucht mehr als nur das. Wie bei der Invasion der Normandie braucht es ein Ziel. Es braucht Hoffnung, es braucht ein Ziel. Und somit kommen wir zum dritten und wichtigsten Aspekt, nämlich ergreife die Verheißung Gottes. Das dritte und wichtigste Aspekt, ergreife die Verheißungen Gottes. Dreimal wird in unserem Abschnitt die Vermehrung Israels und sein Wachstum betont. Vers 7, aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich. Vers 12, je mehr sie aber das Volk bedrückte, desto zahlreicher wurde es. Und Vers 20, das Volk aber mehrte sich und nahm gewaltig zu. Und immer wieder sehen wir auch den steigenden Druck. Es ist wie ein Pendel, das hin und her schwingt. Wachstum, Druck. Mehr Wachstum, mehr Druck. Noch mehr Wachstum und noch mehr Druck. Warum wird aber dieser Wachstum so stark betont? Reicht es nicht aus, einmal zu sagen, dass Israel zunahm, dass sie ein großes Volk wurden? Warum ist es wichtig zu sehen, dass Israel sich mehrte trotz der Sklaverei, trotz der Ermordung ihrer Kinder? Weil genau wie Vers 7 grammatikalisch auf 1. Mose 1, 28 verweist, soll diese ständige Wiederholung den Blick auf Gottes Verheißungen lenken. In 1. Mose 15, 5 lesen wir von Abraham, dass Gott ihn verheißt, ihn zu einem Volk zu machen, ein Volk, dessen Zahl so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer sein wird. Und da wird sogar genau diese Versklavung in Ägypten erwähnt. Und weiter in 1. Mose 46, Vers 3, als Jakob, der Enkel Abrahams, nach Ägypten ziehen wollte, versprach Gott ihm, sich nicht zu fürchten, weil er ihn dort zu einem großen Volk machen will. Durch diese ständige Hin- und Herpendeln, diese zwei Zustände, wird deutlich, dass Israel am Anfang aus 70 Seelen trotz des gewaltigen Drucks erstaunlicherweise nicht kleiner wird, sondern das Gegenteil. Es wächst, es vermehrt sich. Aber Gottes Erfüllung der Verheißung an Abraham und Jakob wird nicht nur hier implizit klar gemacht, sondern auch explizit. Wenn man den Abschnitt von den Hebammen genauer liest, sehen wir, dass Gott ihnen Häuser schenkt. Häuser, ein anderes Wort für Familien. Gott ist es, der den Israeliten Fruchtbarkeit schenkt. Die Israeliten, obwohl sie damals in ihrer Unterdrückung und Not extrem gelitten haben, haben ebenfalls gesehen, wie Gott trotz aller Umstände auf wunderbare und erstaunliche Weise und durch einzelne Personen wie die Hebammen seine Verheißung erfüllt. Und indem sie an diese Verheißungen festhalten, haben sie Hoffnung und Trost in ihrem Leiden. Trotz der unverschämten und grausamen Versuchen des Teufels durch Pharao erfüllt Gott seine Verheißung an Abraham, Isaak und Jakob. Aus 70 Seelen, die nach Ägypten kamen, macht er ein Volk, das unzählbar ist, das zahlreich ist. So zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde und sogar Pharao ihnen fürchtete. Immer wieder in dieser doch so traurigen und schweren Zeit lesen wir, wie Gottes Verheißung betont wird. Vor ein paar Wochen war ich in Metzingen und ich bin mit ein paar Freunden auf einem Hügel außerhalb der Stadt gegangen, um den Sonnenuntergang zu genießen. Normalerweise ist der Himmel klar und man sieht so ein perfekter, warm, orangener Kreis und der Himmel ist bunt und richtig spektakulär. Manchmal mit ein paar Wolken, aber die leuchten dann lila und rosa. Aber an diesem Abend, als wir da hochgingen, war die Sonne komplett hinter einer dicken, dunklen Wolke versteckt. Wir konnten sie einfach nicht sehen, so wie wir sie eigentlich sehen wollten. Wir haben was ganz anderes erwartet und was sehen wir? Die Sonne komplett bedeckt. Und ehrlich gesagt, waren wir erstmal richtig enttäuscht. Aber dann haben wir etwas anderes gesehen. Durch diese dicke, dunkle Wolke, die uns eigentlich den ganzen Abend versauen wollte, brechen plötzlich klare, helle Sonnenschalen durch und haben die grüne Landschaft, die wunderschöne Schwabenlandschaft, vor uns richtig zum Leuchten gebracht. Und klar, wie das heute so ist bei uns Jugendlichen, da nehmen wir uns erstmal unser Handy raus und machen ein Bild von diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist genau das der Punkt, um den es mir eigentlich heute geht. Das war wie dieser Sonnenuntergang. Dieser dritte Punkt. Der Pharao bedroht das Volk. Er nimmt den Israeliten die Hoffnung. Er nimmt ihnen die Freude. Die Wolken werden immer dunkler, immer dichter. Und klar, wir sehen die Sonne selbst nicht, aber die Strahlen der Verheißungen brechen trotzdem durch diese Wolke. Diese dunkle Wolke, so bedrückend und so gewaltig sie auch ist, sie kann Gottes Verheißungen einfach nicht aufhalten. Und vielleicht sind für dich gerade dunkle Wolken vor der Sonne. Die Verheißungen Gottes sind dein Trost, deine Hoffnung, deine strahlende Sonne in dieser Welt. Gott hat Abraham und Jakob verhießen, dass sie zu einer solchen Nation unter den Nationen werden würden, die Gott gehört. Und die mit ihm ewig im verheißenen Land leben wird, wo er ihr Gott sein wird und sie sein Volk. Und selbst wenn wir äußerlich keine Juden sind, sind wir doch durch den Glauben an Jesus Christus ebenfalls Kinder Abrahams. Galater 3, Vers 7, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Wir gehören ebenfalls zu diesem Volk damals. Und es hört nicht auf zu wachsen. Damals waren es 70 Seelen. Dann ein ganzes Volk, das für Ägypten zu groß war. Und jetzt sehen wir überall, an allen Ecken dieser Welt, Menschen, die zu diesem Volk gehören. Ja, sogar in Ländern, wo das Volk verfolgt wird. China, Nordkorea und Nigeria und viele andere Länder, dort, wo der Druck der Welt steigt, steigt aber auch gleichzeitig die Anzahl der Gläubigen. Ist das nicht wunderbar, wie Gott trotz der äußeren Umstände handelt und sein Volk vermehren lässt? Wie Gott seine Verheißung an Abraham und Jakob durch Israel und durch uns heute erfüllt? Die Hebammen ergreifen diese Verheißung. Denn ihre Gottesfurcht ist ja der Ausdruck dafür, dass sie Gott mehr vertrauen als dem Pharao. Dass sie diese Verheißungen ergreifen, statt unter dem Druck einzuknicken. Liebe Gemeinde, wir wissen, dass sich alle Verheißungen in Jesus Christus erfüllen. Damals blickte Israel in die Zukunft, um den wahren Samen Evas zu erwarten, der alle diese Verheißungen in Erfüllung bringen wird, der alles Leid und den Widerstand des Teufels besiegen wird. Er wird ein Volk reinigen. Er wird die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen wiederherstellen. Heute blicken wir zurück auf diesen Samen, Jesus Christus. Er kam, er starb und er ist auferstanden und er wird noch einmal kommen, um uns zu holen. In Johannes 14, Vers 2 lesen wir, verspricht Gott Jesus selber, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dann werden wir nicht mehr als Fremdlinge auf diese Erde umherreisen. Wir werden ewig auf der neuen Erde leben, in ewiger Ruhe, in ewigem Frieden. Offenbarung 7,9 lesen wir, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir Gott in Wahrheit anbeten. Und niemand wird uns dabei hindern. Wir werden über die ganze Erde herrschen. Kein Pharao, kein Nachbar, kein Kollege oder Vorgesetzten, kein Feind wird uns daran hindern, Gottes Auftrag zu erfüllen. Gott ungehindert anzubeten. Jesus hat alle Verheißungen am Kreuz bereits erfüllt. Und mit diesem Blick dürfen wir den Auftrag weiter ausführen. Mit diesem Blick können wir die erwartenden Leiden durchstehen. Bis diese Verheißung letztendlich vollendet werden, leben wir aber noch in dieser Welt. Leben wir noch als Fremdlinge hier auf Erden, wo oft die Sonne von dunklen Wolken verdeckt ist. Und oft ist es so, dass die Wolken immer dunkler werden, immer größer, wie hier am Ende der Geschichte. Da gebot der Pharao seinen ganzen Volk, werft alle Söhne, die ihnen gehören, geboren werden in den Nil. Pharao gibt seinem ganzen Volk den Freischein, die Kinder Israels in den Nil zu werfen. Und gerade dann, in diese Zeiten, ist es wichtig, dass du an den Sonnenstrahlen Ausschau hältst und dich daran festklammerst, an die Verheißungen Gottes. Lasst uns, liebe Gemeinde, unerbitterlich die Verheißungen Gottes ergreifen und furchtlos Gottes Auftrag erfüllen als Fremdlinge in dieser Welt, die eine bessere, bleibende, herrliche, friedensvolle, perfekte Stätte erwarten. Amen.